Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort uns ermutigt, dass dein Wort eine Quelle ewigen Lebens für uns ist. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. In unserer Freude, in unserem Leid, in unseren Herausforderungen. Und dass du uns auf den Felsen stellst, der ewig bleibt. Und dass egal in welcher Situation wir uns gerade als Christen befinden, wir mit Hoffnung und Leidenschaft für dich leben können. In dem Namen deines kostbaren Sohnes beten wir. Amen und Amen. Wir fangen ja heute eine Predigtreihe über das Thema, wo ist Gott in meinem Leid an? Es wird in allen unseren Gottesdiensten, also im Vormittagsgottesdienst, jetzt in Dippoldiswalde ergreift gerade Uwe das Mikro, und heute Abend für 3 Wochen um das Thema gehen, wo ist Gott in meinem Leid? Nun muss ich sagen, bin ich selbst recht behütet aufgewachsen. Sicherlich hat es in meinem Leben auch diverse Schwierigkeiten und Herausforderungen gegeben. Aber wo ich mal auf eine sehr tiefgehende Art und Weise mit Leid konfrontiert war, war nicht mein eigenes Leid, sondern war, als ich während des Studiums für 2 Monate auf einer Palliativstation im Krankenhaus gearbeitet habe. Also einer Station für Krebspatienten im Endstadium, für die so gut wie keine Hoffnung mehr ist und die man eigentlich nur noch im allerletzten Lebensabschnitt, die letzten Tage oder Wochen ihres Lebens mit einer Sterbebegleitung, Sterbevorbereitung und einer gewissen Schmerzlinderung begleitet. Und das war für mich der Realitätsschock meines Lebens. Ich habe da als Krankenpfleger oder Krankentransporter gearbeitet und war noch nie vorher mit so viel Leid konfrontiert gewesen. Männer, Frauen, jung, alt, mit unwahrscheinlichen Schmerzen. Manche Leute richtig verstellt im Gesicht, aufgequollen, aufgedunsen, dass wenn man in das Zimmer reingegangen ist und man die Leute gesehen hat, man richtig aufpassen musste, dass man nicht zu sehr reagiert, dass sie das nicht mitkriegen, weil man einfach so erschrocken war. Und viele Leute wussten ja auch, wie sie selbst aussehen und haben sich dann schon zurückgezogen, wollten in der Öffentlichkeit gar nicht mehr auftreten, weil sie sich so geschämt haben. Und das Schlimmste war natürlich einfach auch die Hoffnungslosigkeit. Ja? Nicht nur das physische Leid, sondern vor allen Dingen die Hoffnungslosigkeit. So, das war's jetzt. Wo ist mein Leben? Warum geht es mir so schlecht? Jetzt ist alles vorbei. Und ich kann mich daran erinnern an eine Familie, da war ein 40-jähriger Mann, ein Handwerker, wurde eingeliefert, ihm wurde die Diagnose gegeben und die Familie war da und an dem Nachmittag haben die das ganze Krankenhauszimmer zermöbelt, also kaputt gemacht, ja. Weil sie nicht wussten, wo sie mit ihrem Frust hin sollten, haben die da alles kurz und klein geschlagen, ja. Also einfach diese Hoffnungslosigkeit, ja, jetzt ist zu Ende, war wirklich richtig furchtbar. Und das macht natürlich mit jedem etwas anderes. Wenn du da hingehen würdest, das erleben würdest, ja, jeder von uns reagiert dann vielleicht auch anders. Für mich war es so, mir hat es eine Ernsthaftigkeit oder die Ernsthaftigkeit von Sünde auf eine unwahrscheinliche Art und Weise real gemacht. Also nicht die Sünde der persönlichen Leute, ich glaube nicht, dass die Krankheit direkt mit einer Sünde zusammen zu tun hat, sondern dieses Wissen, wir leben in einer sündigen Welt und Krankheit und Tod wären nicht, es sei denn, der Mensch hätte nicht in Sünde gegen Gott rebelliert. Und man sieht die Krankheit, man sieht die Hoffnungslosigkeit und man ist erstarrt, weil man zum ersten Mal man nimmt das sonst so leicht, ja, im Alltag, ach ja, was ist ein bisschen Sünde, ja, so, und dann plötzlich merkt man, es hat Konsequenzen, es hat Auswirkungen, ja, und das war einfach krass. In mir hat es auch eine neue Barmherzigkeit entwickelt oder ich sag mal einen Schritt zurück, in mir hat es eine neue, die Hoffnung auf ewiges Leben ist einfach stärker geworden. oder die einen Realitätssinn für Geschmack, ja, dass ewiges Leben real ist, ist einfach gestiegen. Und in mir wuchs eine richtige Barmherzigkeit, den Menschen diese Hoffnung weiterzugeben und zu sagen, du magst zwar jetzt leiden, aber es ist nicht hoffnungslos. Es gibt eine Hoffnung, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und verschiedene Leute reagieren anders. Auch die Krankenschwestern haben natürlich, als ich für manche Patienten gebetet habe, unterschiedlich darauf reagiert. Einige fanden es total toll und meinen so, wow, da gibt's einen Krankenpfleger, der betet für die Leute. Ist ja klasse, ne? Und andere waren total zynisch und haben mich gefragt, ja, du Spinner und so. Ja, wenn es Gott gäbe, warum würde er hier sowas zulassen? Und genau das ist die Frage, um die es geht. Wir fragen uns, wo ist Gott in dem Leid? Wie kann er sowas zulassen? Und da muss man natürlich erstmal anmerken, ja, dass es nach der Frage, wie kann Gott so etwas zulassen, dass es eine falsche oder eine wahre Frage sein kann. Was ich meine mit einer falschen Frage ist, dass manche Leute wollen eigentlich nicht wirklich wissen, warum Gott es zulässt, sondern sie freuen sich eigentlich, dass sie im Leid eine Entschuldigung gefunden haben, nicht an Gott glauben zu müssen oder nicht an Gott glauben zu wollen. Wir haben das ja oft, als ich zum Beispiel in unserem Grow-and-Go-Team im Arbeitsamt war und wir da Kaffee verschenkt haben und Kekse verschenkt haben und mit Leuten über den Glauben geredet haben, kam ganz oft die Reaktion dann, ja, an Gott glaube ich nicht, weil sonst würde es nicht so viel Leid geben. Und man muss dann immer erst mal gucken, meinen die Leute das ehrlich? Wollen sie eigentlich eine Antwort oder sind sie froh, eine Entschuldigung zu haben, um sich nicht mit dem Gedanken und nicht mit Gott befassen zu müssen? Und es gibt meistens, wenn du mit Nicht-Christen redest, so mach mal das Experiment, keine Ahnung, nimm dir mal ein Stück Papier und sag mal, in einer Woche interviewe ich 6 Leute oder so und dann geh mal zu Leuten zu, die du nicht kennst und sag, ich würde gerne mal ein Interview mit ihnen machen. Es geht so um die Frage, wie Leute darauf reagieren, wenn man sie anspricht, wenn man über Jesus erzählt. Und dann erzähl ihnen mal was über Gott. Und dann guck mal, was sie dazu sagen. Ja? Und es gibt so meistens so 2 große Kategorien, wo Leute, die eigentlich das Gespräch nicht wollen, reinfallen. Die erste Kategorie von Leuten sind Menschen, die sagen, ich brauche Gott nicht, mir geht's gut, ich brauche doch Gott nicht in meinem Leben, wozu denn? Ja, und dann kommt die zweite Kategorie von Menschen und ihnen bietet man ein Gespräch mit Jesus an und sie sagen, wenn es deinen Gott gäbe, dann würde er nicht das und das und das und das zulassen. Ja. Und ich habe auch mit einem Mann gesprochen und er sagt zu mir, wenn es deinen Gott gäbe, hätte er nicht meine Frau vor einem Jahr sterben lassen. Und ich habe leider, weil er weitergegangen ist, nicht die Möglichkeit gehabt, mit ihm weiter zu reden, aber ich hätte ihn mal mit ganz liebevoller Art und Weise, mit Barmherzigkeit fragen wollen, es tut mir wirklich leid für den Verlust deiner Frau, aber als ihr noch zusammengelebt wart und glückliche Zeiten hattet, habt ihr dann an Gott geglaubt? Habt ihr dann ihm gedankt für das, was ihr habt? Und an diesen beiden Reaktionen sieht man so ein bisschen das, was Jesus zu seiner Generation gesagt hat. Er hat es ja auch schon mal gefragt und hat gesagt, nach welcher Melodie wollt ihr denn, dass ich tanze? Ja? Wenn es euch gut geht, wollt ihr mich nicht. Und wenn es euch schlecht geht, wollt ihr mich auch nicht. Welche Melodie und welches Konzert soll ich denn gerne spielen? Ja? So, um das zu sagen, es gibt manchmal einfach Leute, ja, bei denen kannst du dich bemühen, eine Antwort zu finden. Sie wollen nicht glauben. Ja? Und da können wir noch so sehr ihnen versuchen, auch eine intellektuelle Antwort zu finden. Wir werden ihnen nicht helfen können. Weil was das Herz nicht glauben will, wird der Verstand nicht glauben. Ja? Wenn das Herz nicht will, zieht der Verstand einfach nicht mit. Und dann gibt es aber natürlich auch wirklich die echten Fragen. Ja? Die echten Fragen, auch Nicht-Christen fragen sich die Fragen, auch Atheisten haben diese Fragen, wo sie wirklich eine Antwort wissen wollen und wo sie wirklich nachdenken und da sagen, ich sehe das Leid, wo ist denn Gott? Ja? Hat er die Welt mit diesem Leid geschaffen? Ist er vielleicht ein böser Gott? Ist er ein sarkastischer Gott? Hat er Fehler? Kann ich ihm vertrauen? Die Fragen sind echt und die Fragen sind vor allen Dingen richtig echt, ja, wenn es uns persönlich trifft. In dem Augenblick, wo wir leiden, kommt die Gottesfrage und kommt die Frage, wie bist du Gott, völlig neu auf. Und das ist bei einem Christen so und das ist auch völlig normal, ist ja auch nachvollziehbar, Weil wir kennen Gott ja ganz anders. Ja? Wir kennen ihn als einen liebenswerten Gott. Wir kennen ihn als jemanden, dem wir begegnen. Wir können uns noch daran erinnern, als wir am Sonntag im Gottesdienst gestanden haben, die Hände hochgehalten haben und plötzlich war einfach so dieses Gefühl, so Gott, du bist da, du verlässt mich nie, ich vertraue auf dich. Ja? Man merkt, wie er zum Kuscheln kommt, ja? Und man wächst so auf einfach, ja, mit dem Sommerurlaub und der Gehaltserhöhung und einfach hat man so dieses Gefühl, der Herr ist gut. Und am Montag kommt die Diagnose. Und man ist völlig schockiert, weil man Gott als einen guten Gott kennt und es nicht einordnen kann und sagen kann, warte mal. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Den Gott, den ich kenne und den ich erlebt habe in seiner Güte und Liebe und Barmherzigkeit, die muss irgendwas schiefgelaufen sein. Weil gestern habe ich ihm noch gefühlt und gespürt, und da war aber der Krebs schon in mir. Wo ist Gott jetzt? Und wir brauchen für diese Situation, für unser persönliches Leben, Antworten in dem Augenblick, wo Tragik in unser Leben kommt. Und Gott will Antworten geben. Es ist nicht so, dass Gott im Leid nur schweigt. Es ist natürlich so, dass in dem Augenblick, wo wir Leid erleben, wir oftmals ein gewisses Gefühl der Gottesferne schon miterleben. Ja? Und es ist wichtig einfach, dass wir uns im Vorhinein bewusst machen, wo ist Gott, oder uns im Vorhinein einen theologischen Felsen bauen, auf den wir uns stellen können, falls es uns selbst betreffen sollte. Und Gott spricht. Er spricht und beantwortet die Frage nach dem Leid. Natürlich ist es nicht so, dass er dir intellektuell bis ins kleinste Detail erklärt, warum, weshalb, wozu, woher, wohin. Ja, also du wirst in vielen Sachen riesige Fragezeichen dennoch haben, aber es ist nicht so, dass Gott nicht spricht. Gott hat gesprochen, Gott hat beantwortet und hat uns Richtungsweisung und Worte des Lebens gegeben, wo er ist und woran wir uns festklammern können in Zeiten von Schwierigkeiten. Und bevor wir sein Reden hören können, müssen wir erstmal Folgendes machen. Wie oft im christlichen Leben. Wir müssen Dinge verlernen, die wir irgendwann mal gehört haben, uns angeeignet haben. Eine der schlimmsten Zeiten war mein Theologiestudium. Ich habe wöchentlich meine theologische Meinung ändern müssen. Ja. Jedes Mal ja eine neue Klasse und dein ganzes philosophisches Fundament, was du denkst, was richtig und was falsch ist, wankt. Und du hast eben gerade gedacht, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Ja. Und eine neue Klasse und eine neue Gedanke und man muss wieder von vorn anfangen zu bauen. Okay. Welche falschen Antworten oder meiner Meinung nach falschen Antworten haben Christen, auch Christen, sich einander gegeben, als es darum geht, wo ist Gott in meinem Leid? Und ich muss eine Sache vorher nochmal sagen. Eine Sache ist klar, ja. Gott guckt einem Leid nie, man nennt das passionslos, zu. Also nie guckt Gott einfach nur zu und spürt nichts dabei. Und denkt so, naja, soll er mal zurechtkommen. Ja. Ist er nicht der Einzige. Sondern Gott hat jedes Mal mit unserem Leiden Mitgefühl. Sogar selbst bei selbstverschuldetem Leid, ja, geht Gott das Herz nach außen und er spürt mit uns und er leidet in gewisser Weise mit uns. Ja. Und Paulus macht das so toll. Vielleicht können wir den ersten Text machen im zweiten Korintherbrief im Kapitel 1. Er sagt hier und schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann gibt er einen Titel für Gott. Wer Gott ist, nicht einfach nur eine Beschreibung. Und dann gibt er einen Titel und sagt, er ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Ja. Das heißt, Gott zieht sich ein Arztkittel an, ja, schreibt seinen Namen hier drauf, ja, und schreibt drauf, ich bin der Gott allen Trostes. Das heißt, Gott ist derjenige, der da ist, der tröstet, der Barmherzigkeit zeigt im Leid und der uns tröstet in all unserer Trübsal. So, jetzt müssen wir aber Folgendes sagen. Ja. Jetzt kommen wir zu den Antworten, wie Gott nicht ist oder eine falsche Antworten. Oftmals wird Gott so porträtiert, nächste Folie, als wenn Gott da ist und tröstet, aber er ja leider nichts tun kann, weil ihm die Hände gebunden sind. oftmals gibt es so, man nennt das eine falsche Dichotomie, also eine falsche Spaltung, wo man sagt, also Gott ist auf der einen Seite, von ihm kommt nur Gutes und das Böse kommt immer nur von Satan und von dem freien Willen des Menschen. Und Gott sitzt da, ihm sind die Hände gebunden, er sagt, es tut mir leid, ich habe die Welt einfach so laufen lassen, jetzt läuft sie eben. Kann nichts mehr machen, ja. Ist der böse Satan dran schuld? Und es ist natürlich eine einfache Antwort, ja, und die Antwort ist gut, weil sie Gott entschuldigt, weil sie sagt, hat ja nichts damit zu tun, ja, also ist er weg aus dem ganzen Dilemma und wir müssen uns nicht die Frage stellen, wie kann Gott dieses Leid zulassen? Deshalb haben Leute gesagt, er hat einfach nichts damit zu tun. So. Und ich glaube, die Antwort ist falsch. Die Antwort ist schon falsch, wir werden das mehrmals noch sehen in den nächsten 10, 15 Minuten. Ich habe euch nur eine Bibelstelle aus Jesaja 45 mitgebracht. Nee, die können wir schon lassen, noch lassen. Da sagt Gott, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, und er spricht hier über den König, der nach Persien kommen wird und Babylonien einnehmen wird, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Anfang der Sonne, von ihrem von ihrem Untergang her, dass es außer mir keinen Gott gibt. Und jetzt gibt es eine Beschreibung dieses Gottes, was es für eine Art von Gott ist. Es gibt nur mich, ich bin der Herr, und sonst keinen, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt. Und was wir hier in der Bibelstelle haben, ist ein sogenannter Merismus, so sprechen die Juden, oder haben sie zumindest damals, zur damaligen Zeit gesprochen, weil wenn sie so Kontraste aufzeigen, wie zum Beispiel vom Aufgang zur Sonne bis zum Untergang, dann heißt es nicht nur in Japan und in New York, sondern von Japan bis New York und alles zwischendrin. Und wenn es Gott sagt, ich schaffe die Finsternis und das Licht, heißt das und alles zwischendrin. Wenn der Gott sagt, ich schaffe den Frieden und das Unheil, das ist alles zwischendrin. Das heißt, was Gott hier sagt, und das ist schockierend für manche, ich weiß, darum habe ich ja euch gesagt, ja, so manche theologische Fels wird entfernt werden, wenn das zulässt. Und du musst dich einen neuen Gott einstellen. Ein Gott, der sich nicht mehr entschuldigt und sagt, habe ich leider nichts zu tun, ist der böse Satan, ne, ist nicht meine Sache, sondern hier gibt es einen Gott, der sagt, ich bin souverän beteiligt an allen Dingen, die passieren. Heißt nicht, dass Gott derjenige ist, der den Krebs erschaffen hat und persönlich in deinen Körper reingesteckt hat. Ja? Gott ist nicht der direkte Verursacher von Übel, aber du kannst auch nicht sagen, Gott hat nichts damit zu tun. Er ist souverän in allen drin. Und wenn er nicht will, dass es nicht passiert, passiert es nicht. Okay. Ich weiß, dass ihr recht schockiert, aber ist okay. Nummer zwei. Die zweite falsche Antwort. Aber es wird am Schluss, räumen wir das dann noch so alles ein bisschen auf. Ja? Ich lasse euch nicht nur schockiert nach Hause gehen, sondern ich räume es auch wieder ein bisschen auf. Zweitens. Die zweite falsche Antwort, die Christen auf Ursachen des Leides oft geben, ist, dass sie sagen, persönliche Sünde ist immer die direkte Ursache für persönliches Leid. Das heißt, da kommt die Idee her, du bist krank, hast das falsch gemacht, hast gegen Herrn gesündigt. Ja? Musst du mal gucken, wo du mal einen schlechten Gedanken gehabt hast, vielleicht deines Nachbars Frau begehrt hast oder so. Das ist deine Ursache. Musst dich nicht wundern, dass du jetzt hier im Krankenbett liegst. Ja? Und ich denke, das stimmt einfach nicht so. Ja? Du kannst nicht sagen, dass eine direkte Ursache immer persönliche Sünde ist, haben wir ganz klar, sagt Jesus ganz klar hier im Johannes Kapitel 9, da heißt es, als Jesus weiterging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn mit der Idee her, der muss eine persönliche Sünde haben, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und einfacher kann man es ja, klarer kann man es ja gar nicht machen, ja? Sagt Jesus einfach, weder dieser noch seine Eltern. Keine direkte Ursache. Sondern hier ist was ganz anderes. Hier heißt es, damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Das heißt, Jesus sagt hier nicht, ich erkläre dir mal die Ursache, sondern er sagt, ich lasse euch mal im Dunkeln über die Ursache, aber ich sage euch, was Gott daraus machen kann. Er wird sich verherrlichen, indem er den Kranken heilt. Über die Ursache reden wir einfach mal nicht. Nächstes Thema. Okay, alle verstanden? Können wir weitermachen? Gut, weiter geht's. Nächste Folie. Nummer drei. Ich glaube, eine falsche Antwort auf die Ursachen des Leidens ist auch die Aussage, wenn du nur genügend Glauben hättest, würde es dir immer gut gehen. Du bist krank, weil du einfach Gott nicht genügend vertraust. Haben wir auch schon oft gehört, ne? Ich glaube, es ist einfach nicht richtig, ja. Und Gott sagt das hier Paulus, dem man nun als Apostel nun wirklich nicht unterschieben kann, dass er zu wenig Glauben gehabt hat. Ja? Also wer hat schon mal so viel Wunder getan wie der Apostel Paulus? Ja? Wer ist durch die Kante gereist, wie er Christus verkündigt? Ja? Kann man nicht glauben, dass es Mangel an Glauben war. Ja? Als er zu Gott gebeten hat, gesagt hat, Gott, nimm den Dorn aus meinem Fleisch, den der Botschafter des Satans mir gegeben hat. Egal, was wir jetzt denken, was es ist. Eines ist klar, Paulus leidet. Und er betet zu Gott. Und ich bin mir sicher, mit Glauben. Gott, heile mich, befreie mich, nimm das Leiden weg, wie auch immer. Und Gott spricht zu ihm und sagt, nein. Und er sagt, meine Gnade genügt dir, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das heißt, Gott sagt, nee, es ist nicht ein Mangel an Glauben, sondern es hat irgendwo etwas mit meinem Willen für dein Leben zu tun. Mach da nichts draus, Paulus, ertrag es und schau auf das, was ich durch deine Schwachheit und durch dein Leid tun kann. Okay, und jetzt kommen wir zu Antworten, die Gott gibt. Und ich habe euch natürlich das Paradebuch, ja, wenn es um Leid geht, mitgebracht, nämlich das Buch Hiob. Deshalb heißt es auch eine sogenannte Hiobsbotschaft. Ja, da hat die deutsche Sprache etwas geborgt aus der Idee, dass Hiob derjenige war, der gelitten hat. Die Geschichte von Hiob kennen die allermeisten von uns. Und vielleicht, ich mache es einfach mal so, ich zeige euch die Struktur, wie das Buch aufgebaut ist. Wenn ihr das Buch Hiob sucht, ungefähr in der Mitte der Bibel, werdet ihr Folgendes finden. So ist ungefähr so die Struktur, worum es da so geht. Als erstes kommt eine Einführung in eine Szene im Himmel. Das heißt, es geht damit los, dass sich da irgendwo in den himmlischen Herrschern irgendwelche geistliche Mächte versammeln und Gott ruft zu Satan und sagt, Satan, komm mal hierher, ich muss dir mal jemanden zeigen. Hast du meinen Diener Hiob gesehen? Gerecht und aufrichtig wandelt er vor mir. Und dann sagt der Satan, ja, ist überhaupt kein Wunder, du überhäufst ihn ja ständig nur mit Guten, ja. Dem geht's gut, der hat eine Familie, der hat eine Ehefrau, der hat 30 Kamele, braucht eigentlich nur eins. Du überhäufst den mit Haufen Zeugs, ja? Ist doch klar, dass er sagt, ich bleib bei dir. Und darauf sagt Gott, okay, gut, wenn du denkst, dann nimm ihm alles weg. Und zuerst sind's alle materiellen Sachen, dann ist die Gesundheit. Und dann passiert Folgendes, hier verliert tatsächlich alles, seine Kinder, sein Vermögen, wird unwahrscheinlich krank, Und dann beschwert er sich im Kapitel 3, warum er leidet. Ein ganzes Kapitel lang beschwert er sich bei Gott. Und dann kommen seine drei Freunde, einflussreiche Leute, Gelehrte, Intellektuelle, die ihn versuchen zu trösten. Und die machen das auf eine folgende Art und Weise. Es gibt immer so eine Zyklen. Also die fangen immer an. Es gibt ja drei Freunde, die heißen Eliphas, Bildad und Zophar. Und die fangen immer an, Hiob Vorschläge zu machen, warum er denn leidet. Und im ersten Zyklus, also vom Kapitel 4 bis zum Vers 12, sagen die alle unwahrscheinlich umständlich auf hebräische Art und Weise, ja, man hätte es auch in einem Satz sagen können, aber es sind nun mal Hebräer, ja. 8 Kapitel, 9 Kapitel, ja, die Essenz davon ist hier, pass mal auf, ganz einfach, du hast gesündigt. Hättest du nicht gesündigt, würdest du hier nicht in Sack und Asche hocken. Und jeder fängt damit an und Hiob immer zwischendurch, ja, der erste Freund fängt an, 2 Kapitel und Hiob sagt immer, nein, stimmt nicht, ich habe nicht gesündigt. Kommt der nächste, Hiob, komm, lass es doch mal ehrlich sein, wo ist dein verstecktes Geheimnis? Und Hiob, so langsam, man merkt, ihm geht die Hutschnur hoch, ja, sagt, nein, ich habe alles gesucht, ich sitze hier schon 3 Wochen, ich habe mein Leben durchforstet, es gibt nichts. Ja. Und dann kommt der Dritte und sagt, Hiob, ja, machen wir es doch nichts vor, ja, wo ist der Ehebruch, ja, wo sind die gestohlenen Kamele? Ich habe mal einen Freund in Amerika gehabt, das war ein Indianer, der kam zu mir und meinte so, ich komme aus dem Indianerstamm, die waren berüchtigt dafür, Pferde zu klauen. Und dann meinte er so, jetzt mache ich das dann nicht mehr, ich fahre ein Auto. Das hab ich eingetauscht gegen geklaute Pferde. Egal. So. Wo sind die geklauten Pferde, die geklauten Kamele? Ja, und hier sagt, ich finde nichts. Ja. Und dann fängt der nächste Zyklus an und ich hätte das einfach aus Platzgründen, habe ich das jetzt so gelassen. Ich hätte euch jedes Mal, da wo Zyklus steht, wieder aufzeichnen können. Freund 1, Hiob, Freund 2, Hiob, Freund 3, Hiob. Und es geht immer nach demselben Muster. In dem Zyklus 2, in lange Geschichte, ja, erzählen sie, pass mal auf, lieber Hiob, es ist einfach ein Prinzip, kommst du nicht vorbei, die Bösen leiden und nicht die Gerechten. Du leidest, also musst du böse sein. Und jetzt fängt Hiob wieder an und sagt, nein, ich bin nicht böse, ich habe alles richtig gemacht. Ja, ich hab so. Und dann geht das so weiter und man merkt, je weiter das in den Kapiteln weitergeht, umso verärgerlicher und gemeiner sind die Freunde und umso wütender wird Hiob. Ja? Der explodiert wirklich gleich. Und dann der letzte Freund, der Nummer 4, das ist so eine Art Student, der hat noch nicht so, keine Ahnung, die Doktortitel und Professorentitel wie die anderen, der kommt einfach mit einer völlig neuen Theorie und sagt, pass mal auf, Hiob, das liegt daran, Gott schützt dich mit Leid vor Schlimmeren. Und darauf hat Hiob gar nichts mehr zu sagen und sagt einfach nur, ihr seid alle nicht ganz dicht und er schwört zu Gott und er sagt zu Gott, ich will Gerechtigkeit sehen. Wo ist Gerechtigkeit? Und dann kommt die Rede von Gott in Kapitel 38 bis 39, 40 bis 41. Bevor wir da hingehen, gucken wir uns aber erst nochmal an, was denn die Freunde so eigentlich sagen. Die Freunde argumentieren nach dem sogenannten einfachen Vergeltungsprinzip. Das einfache Vergeltungsprinzip heißt, du tust Gutes und Gott segne dich. Du tust Böses und Gott bestraft dich. Und das Vergeltungsprinzip finden wir tatsächlich in der Bibel. Wir sehen es zum Beispiel im 2. Mose, Kapitel 20, Vers 12. Da heißt es ja, eines der berühmten Gebote, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also die Idee ist dahinter, du ehrst deinen Vater und deine Mutter, du selber lebst lang und hast langes Leben. Die Idee ist, du ehrst Vater und Mutter nicht, dein eigenes Leben wird verkürzt. Okay, nächstes. Merkt ihr das Vergeltungsprinzip? Merkt ihr? Ja, kommt immer wieder vor. Ist eingebaut in die Fabrik, in das Gewebe des Alten Testamentes. Psalm 1 zum Beispiel. Gesegnet ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Okay, mach was Positives, gib mich Gott hin. Was passiert als Resultat? Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserflächen, Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und das Vergeltungsprinzip existiert. Das ist einfach so. Das ist nicht schlecht. Man kann nicht sagen, das existiert gar nicht. Du gibst dich Gott hin, beachtest seine Weisheit, ordnest dein Leben nach seinen Regeln und nach seinen Vorstellungen und du wirst den Segen Gottes sehen. Ja, ich meine, wir haben das ja alle als Pastoren und als Hauskreisleiter. Jeder erlebt Leute, die kommen und die sagen, mein Leben ist ein vollständiges Durcheinander und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ja. Und dann guckt man das Leben an und sagt, naja, ein bisschen ist eigentlich auch kein Wunder. Ja. An jeder Stelle falsche Entscheidungen getroffen, muss man sich nicht wundern, dass es ein völliges Durcheinander wird. Ja. Lass es mal anfangen, jetzt auf geraden Wegen zu gehen und zu gucken, ob der Segen des Herrn kommt. Vergeltungsprinzip gibt es, ist real. Aber jetzt kommt das große Aber. Es ist nicht das einfache Vergeltungsprinzip, dass es immer Ursache und Wirkung gibt. Es ist nicht so, wie die drei Freunde es sagen, dass das Vergeltungsprinzip immer 100% zu jeder Zeit und der Umkehrschluss immer funktionieren. Tust Gutes, erntest Böses. Tust Schlechtes, erntest Böses. Funktioniert so nicht. Denn wir sehen, dass warum das nicht funktioniert, ist nämlich Folgendes. Erstens, Hiob leidet, aber das Buch Hiob macht es ganz klar, schon im allerersten Kapitel, dass dieses Vergeltungsprinzip nicht funktioniert. Und jetzt vielleicht können wir mal zur nächsten, übernächsten Folie gehen. Noch eine weiter. Okay, ich leide immer unter der Zeit. Okay, Hiob Kapitel 1. Das Buch Hiob fängt damit an. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob und dieser Mann war, hör zu, rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig und er mied das Böse. Nach dem einfachen Vergeltungsprinzip müsste man daran denken und erwarten, dass Hiob nie leiden muss in seinem Leben. Er war ein außergewöhnlich hingegebener Mann. Hat eine perfekte Familie, 7 Söhne, 3 Töchter. Wer Ohren hat, der höre, was der Herr uns damit sagen will. So, und dann macht er Folgendes, Vers 5. Es geschah, wenn die Feiern seiner Kinder vorbei waren, also die haben keine Ahnung, Geburtstag gefeiert oder irgend sowas, nicht Schlechtes, sandte Hiob hin, heiligte sie, er stand auf und opferte Brandopfer nach all ihrer Zahl. Was er hier macht, ist, er opfert über das Maß, was gefordert war im Alten Testament hinaus. Das heißt, wir haben hier nicht jemanden, der Angst hat, weil seine Kinder vielleicht dran schuld wären, dass es ihm so schlecht geht, sondern wir sehen ein Beispiel eines ungewöhnlich hingegebenen Mannes. Der macht mehr, als das Gesetz vorschreibt. Der wartet nicht, bis Gott ihn überführt oder bis er irgendwelche Sünde sieht, sondern er opfert, noch bevor es sieht und sagt, lieber wohlgefällig und dem Herrn hingegeben, lieber 200%, als vor ihm zu versagen. Ein außergewöhnlich hingegebener Mann Gottes. Und ausgerechnet dieser Mann erleidet diese Dinge. Und was passiert ist, Satan schuldigt Gott an, zuerst schuldigt Satan Gott an und sagt, so wie du die Welt regierst, ist es nicht gerecht. Kein Wunder, dass das so ein hingegebener Mann ist, denn du gibst ihm ja so einen Haufen Zeugs. Nimm sein Zeug weg, und du wirst sehen, es gibt keine echte Gerechtigkeit. Es gibt keine echte Gottesliebe und Hingegebenheit um deines eigenen Namens Willens. Und Gott rechtfertigt sich damit, oder indem er hier benutzt und es offensichtlich wird, ja, dass Gott, wie er die Welt regiert, wie er die Welt ordnet, dass er den Guten gute Sachen schenkt, dass es richtig ist und nicht kein Hinderungsgrund ist an echter Gerechtigkeit. Ja, ich meine, oftmals ist es ja so, man schuldigt uns Christen an, ja, dein Gott überhäuft dich ja mit Guten, ist ja kein Wunder, dass du ihn liebst. Ja. Was Gott hier durch Hiob zeigt, ist, dass die Anschuldigung, dass er die Welt falsch regiert, nicht richtig ist. Es gibt echte, hingegebene Gottesfürchtigkeit, selbst wenn er die Heiligen nicht überhäufen würde mit guten Sachen. Und dann passiert Folgendes. Jetzt als Nächstes kommt die Frage, ist Gott gerecht, indem er den Leuten Gutes gibt? Und jetzt kommt die Frage, ist Gott gerecht, wenn er guten Menschen Leid zuteil werden lässt? Und das haben wir schon gesehen, was die drei Freunde machen. Vielleicht nochmal nächste Folie, das können wir noch kurz zeigen, was die drei Freunde machen. Die sagen dann, nur mal als Beispiel, ich lese nicht alle 27 Kapitel vor. Nächste Folie. Genau. Einer der drei Freunde antwortet, hier bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen und wo sind die Rechtschaffenen vertilgt worden? Merkt ihr das einfache Vergeltungsprinzip? Sie argumentieren und sagen, also Unschuldige kommen nie um. Sprich, wenn du eben gerade, denen es dir so schlecht geht, muss irgendwo schuld sein. Und wie wir gesehen haben, Hiob weigert sich, diese Schuld anzunehmen. Und wir haben es auch in der nächsten Folie. Haben wir es da? Nee, haben wir nicht. Ist egal. Gut, dann lassen wir es so. Hier weigert sich das anzunehmen und er wartet darauf, dass Gott spricht. Und nach vielen Kapiteln, die auch dazu da ist und einem das Gefühl vermitteln, oh, wann ist denn endlich einmal Schluss? Ja, irgendwann bricht Gott durch und Gott macht Folgendes. Er antwortet Hiob, indem er die Frage stellt, bin ich gerecht, indem ich Leid zulasse, indem er ihn fragt, wer hat so viel Weisheit wie ich? Und was Gott macht, ist, er kommt zu Hiob und er sagt, Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt? Wer hat über ihr ihre Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel gegründet? Wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Also die Idee ist, dass Gott zu Hiob sagt, Hiob, guck mal hierher, guck auf die Schöpfung und jetzt sage mir, wer schafft das? Wer hat so viel Weisheit, die Andromeda-Galaxie durch die Welt zu wirbeln und den Marienkäfer das Fliegen beizubringen? Wer hat die Weisheit, das Gras grün zu machen und zur Wolke zu sagen, regne? Wer hat die Fähigkeiten, dies zu tun, als ich es gemacht habe und alle Engel mit geöffnetem Mund dagestanden haben und gejubelt haben und gesagt, wer ist wieder er? Und dann geht es in 4 Kapiteln, ja, geht es um die Schöpfung, die Weisheit der Schöpfung. Wer hat dem Strauß gesagt, wo er sein Ei hinlegen soll? Wer, ja, und lauter so eine Sache, ja. Also wir würden heute andere Sachen sagen. Wir würden sagen, wer hat in das Mikroskop geguckt und das Flimmerbakterium gesehen oder irgend sowas, ja. Das ist so, was die Leute damals wussten. Gott lenkt seine Aufmerksamkeit auf seine Weisheit und fragt Hiob, kannst du das auch? Bist du so weise wie ich, dass du eine Welt erschaffen könntest? Und jetzt macht Hiob Folgendes. Er ist plötzlich überwältigt von der Weisheit Gottes. Doch, ich habe es euch mitgebracht. Nächste Folie. Legt seine... Nächste Folie. Dann macht er Folgendes. Er sagt zu Gott, er antwortet und sagt, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, ich will nicht mehr antworten. Zweimal und ich werde es nicht wieder tun. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, was das bedeutet, wenn man, nächste Folie, wenn man eine Hand auf den Mund legt. Hier haben wir einen Untertan, der zu einem souveränen Herrscher kommt. Das ist der König Darius, der da auf dem Thronstuhl sitzt. Und seht ihr den Untertan? Er legt seine Hand auf den Mund. Ist eine Geste im Altertum für eine absolute Unterordnung. Sagt, ich halte in deiner Gegenwart meinen Mund und achte und ehre dich als den souveränen Herrscher. Und was hier macht ist, er sieht die Weisheit Gottes und sagt sich dann, ich habe einen Haufen Quatsch geredet, ich beuge meine Knie, bin ruhig vor dir und sage zu dir, wenn du die Weisheit hast, die Welt zu erschaffen, hast du die Weisheit, Leid so einzusetzen und so zu benutzen, dass es weise, gerecht und gut ist. Ich bin zu gering, es zu verstehen. Und dann sagen wir, na, das war der hier, aber wir sind ja wer, ja, wir sind ja Persönlichkeiten im 20. Jahrhundert, ja. Und was das Wort Gottes hier sagt, ist, wir sind zu gering, wir schaffen es nicht, es einzuschätzen, wie Gott das machen kann und wie er Leid benutzt und warum er es zulässt, dass gute Menschen Böses erleiden. Unser Gehirn ist zu klein. Und du sagst vielleicht, nein, ich will es aber wissen. Und Gott sagt, es tut mir leid, selbst wenn ich es dir sagen würde. Es passt einfach nicht rein. Ja? Und vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass es nie reinpasst. Ja? Wir denken immer, ja, im Himmel, dann frage ich den Herrn. Ja? Du kannst mal machen, ja. Es könnte mir durchaus sein, ja, dass wir zwar unwahrscheinlich viel wissen, aber dass unsere Gehirne für alle Ewigkeit zu klein sind, um eine logische Erklärung zu haben, wo wir sagen, ja, deshalb hatte ich Krebs und genau deshalb. Irgendwo werden wir wahrscheinlich an einen Punkt kommen, wo wir einfach uns niederknien und sagen, ich bin so beeindruckt von deiner Weisheit, es ist über meinen Verstand und über meinen Kopf hin und her, ich vertraue dir darauf, dass du das richtig machst und dass du das gut machst. Und das ist tatsächlich eine Antwort Gottes auf das Leid. Und das ist eine Antwort, die wir in unserem Leben finden müssen. Wenn wir leiden, wenn uns Tragik und Schicksal ereilt, müssen wir irgendwo dahin kommen, dass wir sagen, es ist jetzt keine intellektuelle Antwort, aber es ist eine Herzensantwort. Ich kenne meinen Gott. Ich weiß, wie er die Welt geschaffen hat und ich weiß, dass er über meine eigenen Maßen weise ist. Ich vertraue ihm und ich gebe mein Leben ihm hin. Und jetzt kommt noch was Zweites, was richtig cool ist. Ja? Als wir gerade davon geredet haben, von der Souveränität Gottes. Guckt euch mal an, was Hiob sagt, als ihm alle Sachen weggenommen werden. Haben wir dann noch eine Folie? Die nächste? Nee, dann habe ich es nicht aufgeschrieben. Aber ihr kennt es alles, weil ihr das Lied kennt. Als Hiob alles weggenommen wird, als die Botschaft kommt, die Chaldäer haben deine Söhne umgebracht, der Wirbelwind hat das Haus zusammen verlassen, fallen lassen, alles ist weg, dann setzt Hiob sich hin und sagt was? Der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Das heißt, was Hiob macht, er sagt nicht, ja, Gott hat damit nichts zu tun, ja, das waren die bösen Chaldeer. Der Herr hat es gegeben, die Chaldeer haben es genommen. Oder der Herr hat es gegeben, der böse Satan hat es genommen. Natürlich hat Satan genommen. Aber die Frage nach, wer involviert ist im Leid, ist wesentlich komplexer. Meine Mama hat mich beim Hochwasser irgendwann mal gefragt, wer hat das Hochwasser gemacht, Satan oder Gott? Und sie wollte eine Entweder-Oder-Antwort haben. Und dann habe ich angefangen und habe gesagt, also das geht nicht so, kannst nicht so oder so. Und sagte, du hast Theologie studiert, du sagst mir das jetzt A oder B. Und als sie nicht gesagt hat, war sie mit mir böse, weil sie mir gedacht hat, ich will ihr was verheimlichen. Ja? Und ich sage, aber die Antwort ist, es funktioniert nicht. Ja, es ist Satan. Aber nicht so, dass Satan alleine dafür verantwortlich ist und Gott damit nichts zu tun hat. Gott ist auf so eine eigenartige Weise, ja, ohne dass er selbst böse ist, so involviert, auch im Leid, dass Hiob sagen kann, Gott hat es weggenommen. Gott hat es weggenommen. Er ist involviert. Und das ist eine positive Nachricht, das ist eine gute Nachricht, weil jetzt passiert nämlich Folgendes. Wir können uns, weil wir Gottes Liebe kennen, seine Weisheit kennen und seine Souveränität kennen, auf eine Sache sicher sein, nämlich Folgendes. Es gibt kein sinnloses Leid, sondern wenn Gott souverän und weise ist, dann lässt er Leid zu für einen großartigen Plan. Ich weiß, wenn du Gott fragst, ich hätte es gern gewusst, ich hätte gerne den Plan mal schriftlich vor mir, ja, wird Gott sagen, es geht nicht, ja, er ist zu groß, passt nicht in, keine Ahnung, 10 mal 15 Zentimeter rein. Ja. Aber die Gewissheit haben wir, es gibt kein sinnloses Leid. Jedes Leid für einen Christen, für einen Gläubigen, trägt die Handschrift Gottes und die eingebaute Sicherheit, dass sie zu größerem Guten führt, letztendlich zu deiner größeren Freude und ultimativ zu Gottes größeren Herrlichkeit, als wenn wir das Leid nicht erfahren würden. Du fragst dich natürlich, aber ich hätte es gern gewusst, bin ich im Krankenhaus, weil ich meine zukünftige Frau kennenlerne oder weil das oder das. In dem Augenblick ist Ruhe. Es gibt keine Begründung. Es gibt keine, pass mal auf, ich mach das und mach das. Aber es gibt die eingebaute Sicherheit. Nichts, aber auch nichts geht verloren. Deshalb sagt David in dem Psalmen, du hast jede meine Träne aufbewahrt in einer Flasche. Kein Leid ist umsonst oder sinnlos. Es wirkt in dir, sagt Römer Kapitel 8, Vers 28. Das Leid wirkt in dir und Gott wirkt mit, dass alle Dinge zum Besten wirken. Ist eingebaut, automatisch da, für die, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann hat C.S. Lewis was ganz Tolles, jetzt mache ich Schluss, gesagt, das Beste kommt noch. Ich habe euch ein paar Leute, ein paar Interviewpartner eingeladen, aber von C.S. Lewis will ich euch auch noch erzählen. C.S. Lewis sagt, das Problem der Vereinbarkeit von menschlichem Leid mit der Existenz eines Gottes, der liebt, ist nur unlöslich, solange wir eine triviale Bedeutung dem Wort Liebe zumessen und auf die Dinge schauen, als ob der Mensch